You're listening to Radio Golf Show.
Schönen guten Tag wünsche ich euch. Samstag, der 27.3. Frühling, nach Frühling sieht es nicht aus. Es ist um die 18 Uhr heute. Keine Intro, wir sind generationsübergreifend, zweisprachig, interkontinental und so weiter, bla bla bla. Nichts heute über, was in der Golfwelt gerade los ist, obwohl wir ein super Turnier in Texas gerade am Laufen haben. Das WGC Matchplay, denn heute geht es um Marketing, ein richtig großes Thema im Golfsport, nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt, auch kein einfaches Thema, und ich freue mich, dass mein alter Bekannter und Freund Joachim Karl Knollmann aus Gütersloh, darf ich das sagen, heute bei uns zu Gast ist. Joachim ist erstmal eine Motorsport-Legende, das ist schon mal klar, ist ein Marketing-Guru. Viele von meiner Kollegen hier haben mich gefragt, was hat er denn eigentlich mit Golf zu tun? Da sage ich euch nur, dass er vor 20 Jahren, was weiß ich, auf Pebble Beach auf der Nummer 7 sein erstes Hole-in-One geschlagen hat. Ich denke, das reicht und das qualifiziert ihn hier als Marketing-Experte auch über Golf-Marketing zu sprechen. Er war Mitglied in vielen deutschen Golfclubs, das wird er uns bestimmt erzählen. Erstmal herzlich willkommen, lieber Knolli. Es freut mich, dass du dabei bist.
Ja, schön, danke.
Grüß dich. Wie geht's? Es sieht aus, als ob in Gütersloh die Sonne scheint.
Es ist wirklich so, die Sonne scheint hier seit etwa einer halben Stunde. Ja. Musst du schon ein Rollo runterlassen, damit es mir nicht so in die Augen knallt.
Das ist okay.
Es ist ja jetzt gerade Golfwetter, aber noch vor einer halben Stunde hat sie gehagelt.
Ja, bei uns auch. Bei uns auch. Ich weiß, es war schwarz, hat gehagelt und wir sind ja jetzt seit den Lockdowns die Männer of the great indoors und nicht the great outdoors geworden. Das sieht man ja auch, also jedenfalls mir an meiner Figur an. Aber ich lasse es da mit meinem Charakter. Golf, Marketing. Lass uns gleich loslegen.
Gerne.
Ja, und ich denke, wir haben ja unseren Golfschau-Postsack, der diesmal eigentlich ziemlich voll war, vor allem auch mit ein paar Motorsportfragen, aber ich denke, eine große Frage, die wir uns mit der wir vielleicht einsteigen könnte, kommt von unserem guten Freund hier bei der Golfschau, vom Carsten Moritz, von den Golf-Mentoren, von denen ich ein großer Fan bin und wo ich ab und zu auch mal was beitragen darf. Und Carsten stellt die große Frage, und zwar ist die: Welche sind die drei wichtigsten Faktoren für gutes Marketing und welches sind die drei größten Fehler von Golfanlagen im Hinblick auf Marketing? Was hältst du davon, Knolli?
Das ist eine wunderbare Frage. die muss man eigentlich so beantworten, dass man zuerst fragt, was ist schon mal untersucht worden, was haben wir da, was finden wir da? Und da gibt es ja ein paar Untersuchungen. Und eine haben wir, hast du mir zugeschickt, bei so einer Frage zu Greenfee-Spielern und ähnlichen Dingen. Die beschreibt eigentlich das, wo wir zuerst anfangen müssen, nämlich, wer ist denn die Zielgruppe, an wen wenden wir uns eigentlich? Und das wird gerade im Sportmarketing, jedenfalls im Golfsportmarketing, habe ich da ein kleines Problem. Aus dem einfachen Grunde, weil, wenn ich das sehe, Diskussionen, ist Golf ein Sport oder ein Spiel oder wie wollen wir Mitglieder werben oder nicht, beantwortet diese eine Umfrage, ja, dass wenn du mal jemanden zum Schnupperkurs hast oder wenn einer über den Platz läuft, der noch nicht so bewandert ist, auch wenn er mit dem Golflehrer sogar geht, dass die Mitglieder da ja schon häufig querschießen. Also mit dummen Fragen, wie aus dieser Geschichte hier rauskommt. Neue Mitglieder werden belehrt und nicht ernst genommen und so weiter. Und da stellt ja die generelle Frage. Wie bei Unternehmen ist auch bei, ich sag mal, im Member-Marketing die meistvergessene Zielgruppe, die, und das müsste die erste sein, nämlich die eigenen Mitglieder. Das heißt, die Golfclubs versäumen eigentlich, die Ziele des Golfclubs oder ihre Ziele den Mitgliedern wirklich zu vermitteln, beziehungsweise die auch in Einklang zu bringen. Da fehlt es halt. Die meisten Mitglieder, die sich, ich sag mal, so ein Beispiel, sie haben aber einen recht ungolferischen Gürtel. Trägst du eine Slack, keine Jeans, hast ein ordentliches Polohemd an, sogar mit Langarm, und dann passt der Gürtel nicht. Also da fällt mir natürlich nichts mehr zu ein. Was ist denn, ich habe dann nur zurückgefragt, was ist denn ein golferischer Gürtel? Ich bitte um eine Beschreibung. Da hast du auch nichts gehört. Nein. Aber wenn wir über, generell über Golfmarketing reden oder Member-Marketing, sollten wir nicht über Golfmarketing zuerst sprechen, sondern über Member-Marketing. Denn die Mitglieder der Golfclubs, das sind, ist die erste Zielgruppe, wie ich in einem Unternehmen meine Mitarbeiter im heutigen Employer-Branding zu Markenbotschaftern machen möchte. So muss ich erstmal die Members eines Golfclubs zu Markenbotschaftern des Clubs machen. Das kann ich aber nur, wenn ich denen vermittle, wie sieht mein Club eigentlich aus? Wovon leben wir? Wie viel Geld brauchen wir? Woher soll das kommen? Und wenn da nicht alle auf Stand sind, ist das schlecht. Denn dann gibt es ja immer noch die Altforderung, sage ich mal in Anführungsstrichen, die meinen, sie hätten die Welt gefressen und wären das Exklusivste der Erde. Meist aus meinen Erfahrungen sind es aber auch die, die sich als Erster über das Kotelett mit Bratkartoffeln in der Golfreservation beschweren, wenn das zu teuer ist und nicht 5,95 kostet, sondern 7,95. Und das sind so Dinge, die muss man zuerst vermitteln. Das ist für mich die Grundlage. Und da würde ich auch gerne bei bleiben, wenn bei dieser Frage gutes Marketing versus schlechtes Marketing, das Schöne ist bei so einem Ding immer, wenn du erzählst, was gut ist, weißt du auch gleich, was schlecht ist. Ja? Also die Clubmitglieder sind schlecht informiert, die wissen gar nicht, wie der Club wirklich steht, weil der Vorstand nicht ordentlich kommuniziert. Und da ist der erste Ansatzpunkt, der erste Hebel. Informier deine Mitglieder umfänglich, weil die sollen erstmal untereinander sich ärgern und nicht andere. wenn sie das ausgestanden haben, dass sie dann sagen können, ja, wir stehen dazu, dann ist das ganze Mitgliedermarketing, nämlich welche wieder reinzuholen oder jüngere Zielgruppen zu erwischen, doch viel einfacher, weil sie dann alle mit einer Stimme sprechen. Mhm. Man sagt ja normalerweise, one brand, one voice. Das gibt's bei Clubs nicht. Ja. Die reden alle was anderes.
Ja. Ja. Also die Ziele muss der Club erstmal selbst definieren.
Ja.
Und dann den Mitgliedern diese Ziele kommunizieren.
Richtig. Sie müssen erstmal analysieren, wo stehen wir. Das wissen die ja. Ne? Und meistens sind ja nur die Mitglieder des Vorstands, die wissen, oh, wir brauchen dringend neue Leute, da fehlt vielleicht Geld oder die Frage kommt ja immer, oder das Theater gibt es ja immer erst dann, wenn es so schlecht ist, dass sie sagen, wir müssen eine Umlage machen. Mhm. So, um das zu verhindern, also erstmal alle ins Boot holen. Wenn alle im Boot sind, was ja nicht ganz einfach ist, aber weil die Menschen ja auch unterschiedlich sind. Aber je offener der Club erstmal intern kommuniziert und Ziele setzt und sagt, wir möchten da hinkommen. Und wenn sie die Diskussion ausgestanden haben, warum wir da hinkommen möchten, dann kann man auch damit nach außen gehen und nicht vorher. Und der größte Fehler demnach ist, gutes gegen schlechtes Marketing zu der Frage, ist, die Mitglieder wissen nicht, wie der Club steht, wo sie hin wollen, was sie sollen, verstehen also nicht, wenn der Club Maßnahmen macht, um neue Mitglieder zu werben oder sich an irgendwelchen Dingen beteiligt. Und dann werden die Leute, die dann mal schnuppern oder möglicherweise auch noch schon am Parkplatz angestänkert, weil sie sich zu weit vorgewagt haben. Ein Unding.
Ja. In deiner persönlichen Erfahrung, du warst ja in einigen Clubs in Deutschland Mitglied und auch Gründungsmitglied, hast du mir erzählt.
Nicht Gründungsmitglied. Oh. Ich bin Gesellschafter vom Golfclub Videokindern.
Sorry.
Wir haben mal einen Club gerettet, als es dem nicht ganz gut ging.
Ja. Knolli, der Clubretter, das ist doch auch was.
Der was?
Knolli, der Clubretter.
Nein, der Knolli war einer von 25 Leuten, die damals den Club aufgefangen haben.
Teamwork. Aber als du Mitglied warst in diesen verschiedenen Clubs, hast du das so empfunden, dass die Clubs wussten, was ihre Ziele sind und wurden die den Mitgliedern kommuniziert?
Also ich muss sagen, im Golfclub Videokindland war es anfangs wirklich so. Es war auch gut. Aber es hat sich mit der Zeit ein bisschen verloren. Weil natürlich, wenn ein Club wächst, immer mehr Mitglieder, dann haben die ja nicht mitgekriegt, wo die Diskussion am Anfang war oder wie man sich orientiert und welche Werte man vermitteln wollte für den Club. Mhm. Deswegen ist das eine Aufgabe, die immer während ist. Mhm. Ich habe also für eine ersten Clubmitglieder auch im heutigen Arosa. Damals war es ja noch Kempinski, also Golfclub Scharmützelsee. Ja. Ich war im Golfclub Sylt. Damals wurden ja auch noch Fehler gemacht mit den Intros und den, wie baue ich was auf? In Sylt war es ja so, dass der Einstand, das Einstandsgeld war wie ein verlorener Baukostenzuschuss, den hast du in deinem Leben nicht wiedergekriegt. sind ja auch einige Fehler gemacht worden. Das hat ja jetzt mit dem nichts zu tun. Das sollte nur am Rande sein.
Ja.
Also Marketing fängt immer da an, nämlich bei den eigenen Mitarbeitern wie bei den eigenen Mitgliedern eines Clubs. Und wenn die nicht wissen, wo die Reise hingehen soll, dann kann es nicht funktionieren. Ich gebe mal ein Beispiel aus. Ich habe hier eine Studie aus dem reinen Unternehmensmarketing vom Gallup-Institut, das die alle 2 Jahre durchführen. Da geht es um Mitarbeitermotivation und Information. Und die haben also mal wieder festgestellt vor 2 Jahren in einer Befragung, dass 37% der befragten Mitarbeiter der deutschen Unternehmen, wohlgemerkt, nur 37% der befragten Mitarbeiter wissen exakt, was ihr Unternehmen erreichen will. Nur 20% waren von diesen Zielen ihres Unternehmens begeistert. Aber nur 15% fühlen sich bei der Zielerreichung unterstützt. Um das bildhaft zu machen, wäre das genauso, wenn man das mit einem Fußballverein vergleicht, dass nur 4 Spieler von den 11 wissen, in welches Tor der Ball muss. Nur 2 Spieler begeistern sich für das Spiel und lediglich 1,5 fühlen, dass ihr Trainer hinter ihnen steht.
Ja, das kann man sich gut vorstellen.
Ja. Und was ich damit sagen will, jedes Mitglied eines Vereins, eines Clubs, muss einfach stolz sein auf den Verein, weil es sonst kein Markenbotschafter sein kann. Und der Markenbotschafter wird, wenn jedes Vereinsmitglied ein Markenbotschafter ist, wird der Verein nicht unter Mitgliedszuneigung leiden, sondern ist automatisch Mitglieder geworden.
Genau, und es ist ja auch dann, wenn das korrekt gemacht wird oder nicht gut gemacht wird, dann wissen die Mitglieder fast gar nicht, dass sie Markenbotschafter sind. Nicht? Die haben ja keine Aufgaben. Nicht? Das sind ja nicht dann irgendwelche, die rumlaufen jetzt hier wie so ein Influencer, also irgendein, der mal Minigolf gespielt hat, der jetzt hier irgendwelche Schläger testet oder sowas. Die Mitglieder wissen ja gar nicht, dass sie Botschafter sind. Nicht? Wie das, und ich denke, das meinst du, dass das dann auch ganz natürlich kommt von den Mitgliedern, die dann als Markenbotschafter rumlaufen.
Also ich möchte es nochmal gerade interpretieren, Frank.
Ja, bitte.
Diese Frage, wenn alle Mitglieder genau wissen und dahinter stehen, jawohl, das ist unser Club. Und jetzt rede ich mal, ich bin halt Markenexperte. Ich habe schon viele Weltmarken aufgebaut, wie zum Beispiel die Moods, nur falls einer nachfragt, was hat er denn aufgebaut? Das ist Zigarillo und in den letzten 50 Jahren der erfolgreichste Markenaufbau im Zigarren- und Zigarillo-Markt. Ah. Es geht einfach darum, man kann einen Club zur Marke machen, wenn alle wissen, welche Ziele der Club hat, wie wollen wir auftreten, welche Werte vertreten wir, wofür stehen wir. So, und dann kann ich das auch nach außen vertreten. Klingt hochtrabend, ist aber gar nicht.
Ich finde, das klingt ganz natürlich. Das klingt fast selbstverständlich, denn es ist ja wirklich nicht nach dem Prinzip simpel, nicht, aber effektiv.
Da gehört auch zu, das ist jetzt Minimalfeld, was ich betrete, aber wenn ein Golfclub ein tolles Logo hat, auf einem tollen Poloshirt, ja, das ist doch auch geiler, als wenn ich in einem Golfclub bin, der ein Logo hat wie ein Industrieabzeichen.
Ja, ja. Ja, und du weißt und viele von denen, die hier regelmäßig zuhören, wissen, dass meine Erfahrung im deutschen Golf nicht unbedingt sehr tief ist. Aber mir kommt es vor, als dass gerade in solchen Sachen dann unheimlich gespart wird. Ich verstehe das auch nicht, ja. Denn Golfer, nicht, also ich persönlich nicht, aber viele, die sammeln Bälle. Jedes Mal auf jedem Platz, wo sie spielen, kaufen sie sich im Pro-Shop einen Hut oder ein Shirt oder was weiß ich. Dann sollte man da auch wirklich dann was anbieten, nicht? Ich meine, was kann es kosten, ein gutes Logo zu designen? Also da sollte man doch nicht sparen an solchen Ecken, denn das ist ja dann am Ende des Tages auch alles PR-Arbeit und Marketingartikel. Nicht,
wenn das da jemand einfach, es gehört in dem Fall halt zum Markenauftritt dazu.
Ja. Ja.
Aber aus einem guten Markenauftritt kann ich natürlich auch, ich sag mal, wieder Accessoires verkaufen. Ist doch logisch, wo der Club auch wieder was von hat. Dies Bälle sammeln ist ja ein ganz tolles Hobby.
Ja.
Warum sammle ich die denn? Wegen der schönen Logos auf den Bällen.
Genau.
Es hat doch keiner, sammelt doch keiner Golfbälle, wo nichts draufsteht oder wo Scheiße draufsteht.
Genau. Aber ich meine, es sollte selbstverständlich sein, dass wie im Geschäftsleben, ja, Marketing ist ja ein Teil der gesamten Geschäftsstrategie und auch Aufgabe des Managements. Genauso sollte doch auch im Golf Marketing ein Bestandteil der gesamten Clubphilosophie oder wie der Club auftritt sein. Und der Vorstand sollte das doch unterstützen, also mehr als alles andere. Natürlich nicht, der Platz muss in einer guten Zustand sein und solche Sachen und nicht kein, was weiß ich, was den Leuten wichtig ist, sauber und solche Sachen. Aber Marketing müsste da doch gerade, und wie du sagst, nicht, um die eigenen Mitglieder durch, wie der Club auftritt, zu Markenbotschafter zu machen.
Ja, macht die Mitarbeiter stolz drauf.
Genau.
Aber nicht, was, Moment, die Gefahr. Stolz heißt nicht Arroganz.
Oh, jetzt kommen wir in den nächsten Schritt, ja.
Denn wir wissen das früher bei Tennisvereinen, bei Exklusiven und im Golfsport ja leider besonders. Übrigens, aus meinen Erfahrungen, und ich habe in USA, in England, in Frankreich, in Italien, in Spanien, ich habe in Malaysia in einem wunderbaren Dschungelgolfkurs gespielt, wo zum Dschungel hin das, was wir als Vogelscheuchen kennen, Vogelscheuchen aufgestellt waren, aber gegen die Wildtiere. Und ich habe in Japan gespielt, übrigens, das sind waren die geilsten Erfahrungen, weil da lagen dann wirklich, das waren sicher nicht die Greenkeeper, aber eine Abordnung davon, mit der Nagelschere im Blumenbeet gelegen haben und die vom Blüten rausgeschnitten haben.
Ich kenne das auch nicht. Ja.
Aber da durfte im Übrigen auch jeder spielen und ohne Hass und ohne Streit. Und
ja, das bringt uns ja dann auch zu dem Thema. Und du hattest ja am Anfang erzählt von dieser, dieser Offenheit und Freundlichkeit gegenüber Gästen oder neuen Mitgliedern, die man ja vermisst. Das würde ja dann damit behoben, wenn es nicht, so wie du sagst, gerade dann diese Arroganz käme. Und dann sind wir bei Golf und Golf der elitäre Sport, nicht? Denn die große Frage ist ja dann auch, die nächste große Frage, ist Golf ein Massensport? Ja, die Leute, die verantwortlich sind, ob es jetzt der Verband ist, ob es der DGV ist, ob es ein Landessportbund ist, ich weiß nicht, ob es der Verein ist, ja. Mehr und mehr Golfer braucht das Land, neue Golfer braucht das Land, nicht? Aber dann hört man ja auch oft hinter den Kulissen, nicht? Ganz ehrlich, bin ich froh, dass Golf kein Massensport ist, so wie Fußball. Das ist auch okay, nicht? Das ist auch okay. Aber man kann das ja dann auch ein bisschen teilen. Aber nochmal auf das, um das Elitäre richtig, um da gut einzusteigen. Nicht beim Golf geht es ja nicht, nicht mit den ganzen Professionen. Es geht nicht um FedEx Cup Punkte. Es geht nicht um Race to Dubai Punkte. Es geht nicht darum, wer die US Open gewinnt oder die Masters gewinnt, nicht. Wenn der Profi-Golfsport morgen von der Erde verschwinden würde, ja, dann würden die Golfer auf der ganzen Welt vielleicht eine Schweigeminute einlegen und den nächsten Tag weiterspielen.
Ja, also ich glaube schon, dass dieser Profisport, der begeistert ja.
Ja.
Wenn du perfekte Leute siehst, das ist ja das, du willst ja, jeder möchte ja gerne so spielen. Und dann kommt ja dieses tolle Wort rein, auf dem Golfplatz wirst du demütig.
Ja.
Ja, du wirst demütig. Demütig wirst du, wenn du in der Klinik bist, wo nur 60% Querschnittsgelähmte im Rolli rumfahren. Das macht demütig. Ja. Aber das Wort hat ja schon seine Bedeutung darin, was macht Golf aus? Du kannst nicht mit Kampfkraft und Gewalt, kannst du nichts ausrichten. Also, ich sag mal, es wird ja so häufig so von, auch von deutschen Tugenden gesprochen. Mhm. Ich spreche ja lieber über Werte.
Ja.
Was ist eine Tugend? Eine Tugend ist, ich habe gute Werte. Das heißt, ich liebe die Menschen, ich liebe das Leben und bin respektvoll, wertschätzend.
Ja.
Und wertschätzend heißt gegenüber jedermann.
Mhm. Genau das, was Golf ist.
So.
Der Sinn, die Bedeutung des Golfspiels.
Wertschätzung hört aber dann auf, wenn der einer über einen Grün zuruft, wie gesagt, ihr Gürtel ist aber nicht golferisch oder irgendein Scheißdreck. Ja, das ist ein Kleinkram. Ich verliere mich da gerade. Nein.
Okay. Aber ich glaube, wir haben angesprochen richtig schon mal jetzt die Bedeutung des Golfspiels. Und es ist ja auch gerade jetzt in den letzten, im letzten Jahr mit den Lockdowns, wo die Plätze zu waren und so weiter. Was mir wichtig ist, und ich kann nicht sagen, dass mich stört, weil ich nicht genug tue, aber was mir wichtig ist, ist, dass Golf von diesen Markenbotschaftern, diesen Mitgliedern oder wer immer die sind, oder wie es auch Carsten, der die Frage stellt, die Golfmentoren sind, ja, dass die den Sport oder das Spiel, ist wurscht, was es ist, verbilligen. Nicht? Denn Golf ist ja so viel mehr als ein Hobby. Es ist mehr, Briefmarken sammeln ist ein Hobby. Golf ist ja wirklich eine Lebensart. Nicht? Das Sprichwort, ich spiele 18 Löcher mit jemandem und ich sage dir, wie der tickt. Nicht? Das
also ich möchte dir nicht widersprechen, ja? Aber vielleicht ein Korrektiv rein.
Das mag ich gerne. Und ich denke.
Und zwar, ich vergesse in meinem Leben einen Satz nicht, der ist, glaube ich, vor 20, 25 Jahren gefallen. Ich habe sowas Ähnliches wie ADHS, ich bin da immer getrieben. und Kämpfer.
Ja.
Und habe einfach, jetzt kommen wir wieder auf Demo zurück, lernen müssen, mit Kampfgeist erreichst du nichts, wenn du nicht vorher dich im Griff hast, nämlich die Coolness hast, des Auftrittes. Und im Videokindland, so in den ersten 5, 8 Jahren, war ich so ein bisschen immer der, wo man auch mal mit dem Finger drauf zeigte oder lachte, weil ich konnte mich so tot ärgern, wenn ich schlecht spielte, dass ich sag's jetzt mal.
Ach.
Ich wurde hinterher im Restaurant angesprochen, auf der Tribüne, oben auf der Veranda, wo man einen schönen Blick hat auf das 18. Loch, dass einer kam. Und das, ich kann es ruhig sagen, das war mein alter Freund Hermann Gärtner, der Gründer von Portamöbel, der zu mir sagte, dann Knolli, wir spielen doch hier, wir wollen doch Freude haben. Und eigentlich sind wir doch hier nur, damit wir hinterher unser Bierchen genießen können und noch ein bisschen schöne Gespräche haben. Du musst dich doch nicht so ärgern. Aber, sagt er, dein Wort, was du mal wieder erfunden hast, das finde ich ziemlich geil. Ich hatte nämlich gesagt, was für ein Arschkrüppel bin ich eigentlich, dass ich so verhaue.
Da habe ich auch noch nicht gehört. Ja, Das ist eine tolle Geschichte.
Im Brast erfunden, ne?
Ja, immer. Aber jetzt, um zurückzukommen, jetzt, okay, dann lass uns mal kurz von dem Elitären und so weiter, von dem Image vom Spiel weg und zurück zu den Markenbotschaften. Jetzt haben wir in unserem Verein diese Markenbotschafter, ja. Im besten Fall alle Mitglieder. Ja.
Ja.
Wer ist dann unser Publikum?
Jeder, mit dem du sprichst, außerhalb. Jeder, der zu dir sagt, ich habe noch Sex.
Ne? Ja.
Da kann... ja, das wäre ein schönes...
Also Wort. Jeder. Jeder.
Ja. Und du bist ja jeder von uns... Der Golf spielt, ist doch draußen mit Leuten zusammen, jeden Tag, ja. Irgendwo, an irgendeiner Stelle.
Ja.
Und irgendwann merkst du, kommt vielleicht mal auch das auf Golf. Ja. Und eins steht fest, viele Leute sind interessiert an Golf, die aber schon Angst haben, möglicherweise die Asche nicht zu haben dafür. Weil Golf ist halt nicht preiswert.
Ja.
Gut gemacht ist den Preis wert, aber man muss es ja doch schon ein bisschen was.
Ja, also ich meine, wenn ich mir jetzt die Mitgliedsbeiträge in den deutschen Clubs hier angucke und vergleiche die mit Clubs in den USA, mit Country Clubs in den USA, das ist also schon extrem günstig hier, sage ich mal. Aber das ist ja auch irgendwie auch die Mentalität von vielen Golfern, das hat jetzt auch nichts mit neuen Golfern zu tun. Das war vor 40 Jahren, als ich angefangen habe, genauso. Es gibt halt die müssen nicht den neuesten Driver haben, die neuesten Schläger haben, die neuesten das. Und nicht, die kaufen sich alle 6 Monate, die sind da richtig dabei, Kohle auszugeben. Es muss ja nicht teuer sein. Ich meine, in Schottland, in Edinburgh sind... In der Stadt Edinburgh, ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich denke mal ein Dutzend öffentliche Golfplätze mitten, also im Stadtgebiet, nicht, wo die Leute also wirklich nach der Arbeit im Sommer, es ist ja, was weiß ich, bis 2 Uhr morgens hell, nach der Arbeit in ihrem Blaumann oder was immer, ihre 10 Pfund dahin schmeißen. Ich weiß nicht, ob es noch so ist. Es war so, als wir dort gelebt haben in den 80er Jahren und haben dann auf einem öffentlichen Platz, der von der Stadt oder vom, was weiß ich, von der County gemanagt wurde, ihre Runde gedreht, nicht? Das war kein Augusta National, das war kein Pebble Beach, das Wasser war nicht blau, da hat keiner mit der Nagelschere die Grüns geschnitten, aber das ist ja genauso Golf, das ist ja das ursprüngliche Golf. Ja,
dann lass es mal auf einen anderen Fall gehen.
Ja.
Ich habe nur in Deutschland erlebt, dass Golfer mit einem Handicap von 10, 15, noch nicht mal darunter, gesagt haben, ach wissen Sie, mit Ihrem Handicap von 26, macht mir keinen Spaß.
Das ist dir passiert.
Ich habe mit Nullern gespielt auf Hawaii,
ja.
Also mit Profis gleichsam,
ja.
Die gerne mit mir gespielt haben, ja. Die die Geduld aufgebracht haben und Spaß hatten.
Ja.
Mich ein wenig zu führen.
Das waren Markenbotschafter für das Spiel.
Mit wenig Worten.
Ja. Ja, ne? Ja.
Das schöne Beispiel gibt es ja. Augen, ja. Auf dem Ball, Peng.
Ja. Und das ist die Arroganz, die du angesprochen hast, wo man vorsichtig sein muss.
Falsche Arroganz.
Ja, nicht? Das ist ja so. Das ist natürlich schade. Was können Clubs denn dann, wenn wir jetzt diese Markenbotschafter haben. Was für andere PR-Arbeit, jetzt vor allen Dingen mit den sozialen Medien und so weiter, es wird immer gequatscht, man muss die Golfer werden ja immer älter und die jungen Leute zum Sport zu bringen, nicht? Dass man die da abholt, wo die unterwegs sind, ob es jetzt auf Facebook oder Instagram oder was immer ist. Ich weiß, du bist ein großer Fan, so wie ich und wie mein Freund, den du auch kennst, den Christoph Redl aus München von der Filmproduzent, der viele Imagefilme auch für Formel E zum Beispiel macht. dass das Wichtigste an der PR-Arbeit, und das muss der Club nebenbei ja auch noch machen, ist das Storytelling. Nicht irgendwas mit Bedeutung. Nicht? Wir hatten vorhin gequatscht, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, dass das auch in der Industrie nicht von dem Geld, was man ausgibt, nicht 80%, weiß man gar nicht, wo das hingeht. Oder was es ist, oder es wird scheiße ausgehen.
Wie gesagt, da habe ich von dem Social Media Hype gesprochen und ganz besonders eben im B2B-Bereich. Da wird sogenanntes Social Media auf Gedeih und Verderb gemacht. Da sind 80% für den Dampf, weil die schreiben irgendwas, aber es sind keine Sachen, die man lesen will. Und da geht es um Storytelling. Das heißt also, Storytelling ist zur Hölle mit Fakten. Mach aus Fakten Stories, die man lesen will. Mhm. Und das gilt für alles, was im Netz passiert.
Wie würde ein Golfclub das, welche Plattform könnte ein Golfclub da benutzen?
Also ein Golfclub kann eigentlich jede Plattform nutzen. Facebook ist natürlich bei Älteren besonders beliebt. Aber wenn der Golfclub regelmäßig wenigstens bei Instagram und so ein paar schöne Fotos nur zeigt, ja, vom Spiel oder ein schöner Tag, schöne Terrasse, alle in der Sonne und Gemeinschaft, ja, zeigt, dann kann man wenigstens ein positives Bild bringen.
Ja. Die Internetseite selbst des Clubs, ist das wichtig?
Natürlich. Die Internetseite eines jeden, der... jeder von uns geht doch zuerst ins Internet und guckt, ja, was passiert da eigentlich, wie sieht, ja, er aus.
Ja. Ja. Und dann, ich meine, nicht, also es muss ja auch dann gegeben sein, dieses ganze online Startzeiten buchen, online sein Handicap abrufen und nicht, das muss ja sein.
Ich. Ja, wir müssen, das ist jetzt wieder der nächste Faktor, das ist aber schon die Endausbaustufe, dass wir heute digitalisieren müssen. Also meine Startzeiten, ich muss mich eintragen können im Internet eigentlich, wenn ich modern sein will. Ja. Das erfordert natürlich Investitionen. Und wenn ein Club Marketinggeld hat, soll das da auch investieren. Ja. Man muss heute, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit, das wissen wir.
Ja.
Das betrifft aber den Verband auch an erster Stelle. Ne? Das darf man nicht vergessen. Also da müssten die eigentlich unterstützen. Und eigentlich müsste es eine Plattform geben, die der Verband herstellt für die einzelnen Clubs, wo die sich einfach einloggen.
Ja. Oder, ich denke, dass sowas gibt. Ich weiß es nicht.
Ich weiß es auch nicht.
Also, ich weiß es nicht, weil ich auch in keinem Club in Deutschland Mitglied bin. Deswegen bin ich eigentlich der Letzte, der sich darüber äußern sollte. Aber was mir aufgefallen ist, auch in meinen Recherchen, und du hattest es, glaube ich, in der Einleitung angesprochen, in Deutschland muss man ja eigentlich Mitglied im Club sein, um zu spielen. Und obendrein noch eine Platzreife, noch einen Ausweis haben, um Golf zu spielen. Der auch nochmal, was weiß ich, kostet das. Als ich in Jordanien gelebt habe, da waren deutsche Touristen, den haben wir bei uns im Club für, was weiß ich, $10 oder ein Bier, einen Handicap-Ausweis verkauft, den sie dann in Deutschland umgeschrieben haben. Ja, weil er die Platzreife, was weiß ich, 250 € kostet. Also geht es darum, den Leuten den Sport zugänglich zu machen. Ja, also man muss ein Mitglied sein, und jetzt gibt es ja diese Vereinigung der clubfreien Golfer. Als ich davon zum ersten Mal gehört habe, war ich ganz excited, weil das war ja, hat ja auch ein bisschen rebellisch sich angehört und so weiter, dass man nicht in einem Club Mitglied sein muss, aber trotzdem spielen kann. Und das ist noch eine ganz andere Schublade. Greenfee-Spieler im Club, ob das die Mitglieder möchten oder nicht, wie viel Umsatz bringt das und so weiter, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber anscheinend ist diese VCG, so was ich gelesen habe, arbeitet ja unter dem Dach des Verbands, des DGV, ja, und die sind also damit auch beschäftigt, zum Beispiel Billiggolf sozusagen ja einzudämmen oder abzuschaffen, habe ich gelesen, also Fernmitgliedschaften praktisch einzudämmen. Und stattdessen Mitglieder in diesem VCG zu werden. So verstehe ich das, was ich ein bisschen komisch finde. Denn warum sollte ein Verband, ein Sport, das Wachstum des Sports eindämmen?
Es ist ja auch widersinnig eigentlich. Die zahlen doch auch dann Green Fee.
Genau. Genau, halt das nur durch
das. Man muss im Ernst das Green Fee anpassen.
Ja, genau, halt durchs VCG und das Geld geht dann an den DGV. Und noch eine andere interessante Sache, die ich gefunden habe in meinen Recherchen, ist, dass jeder Club in Deutschland erhält vom DGV pro 9 Löchern das Recht, bis zu 700 Mitgliedsausweise auszugeben. Ich weiß nicht, ob in Deutschland jeder von den, was weiß ich, 800 Clubs, wie es gibt, ein eingetragener Verein ist oder ob manche GmbHs, ich denke, manche sind GmbHs, das weißt du vielleicht besser als ich, oder KGs oder was immer, ja. Wie du ja erzählt hast von dem Club.
Das sind eingetragene Vereine.
Ja, sind alles eingetragene Vereine, ja. Denn in den USA sind ja viele von den Clubs nicht. Auf jeden Fall fand ich das total unverständlich, wenn ich es richtig verstehe, dass der DGV ein Dach darauf tut, wie viele Mitglieder ein Club haben darf.
Vor allen Dingen ist es insofern widersinnig, wenn ich einen Club habe, mit 9 Loch, was ja schon schade ist, dass sie nicht 18 haben oder mehr. Aber die Beschränkung ist doch insofern widersinnig, weil die sagt ja noch nicht aus, wie viel davon spielen. Wenn ich einen 9-Loch-Platz habe mit 700 Mitgliedern, von denen nur 100 spielen, ist es doch blödsinnig, das zu beschränken.
Genau.
So. Genau. Und der Club, dann müsste man ja erstmal feststellen, wenn man klug ist, wenn man überhaupt so eine Beschränkung auferlegen darf, ich weiß gar nicht, ob das Grundgesetz das zulässt.
Ich weiß nicht. Aber da sitzen ganz viele Rechtsanwälte da.
Ja, das wird schon wohl möglich sein.
Ich denke, da haben sie sich abgesichert.
Ja, aber es ist blödsinnig, weil es kommt auch darauf an, wie viel spielen. Ja. Wenn ich einen Club habe, wie gesagt, 9 Loch, habe 14.000 Mitglieder, von denen 300 oder 700 spielen, ist ja okay.
Ja.
Aber die Einnahmen sind da, das ist ein schöner, reicher Club.
Genau, und nicht, also es ist ja auch so die meisten Clubs, die ich hier in der Gegend sehe, das sind ja auch dann nur halt Golfclubs ohne, was weiß ich, Tennisplatz oder Swimmingpool und so weiter, wie es das ist. Wenn ich das falsch verstehe, also die Information, die ich dir jetzt gerade mitgeteilt habe, die kommt ja von der Internetseite vom VCG. Nicht, wenn ich das missverstehe, Herr Kobold vom DGV oder Herr Peke vom VCG sind gerne eingeladen, hier das richtig zu stellen. Aber hat mich schon ein bisschen stutzig gemacht, dass es sowas geben würde, wenn eigentlich das Ziel ist, das Spiel zu verbreiten und junge Leute zum Spiel zu bringen. Nicht? Das ist schon ein bisschen komisch. Wir hatten auch uns drüber unterhalten, Knolli, was Golf an Schulen, ja, wie wir die jungen Leute kriegen. Und du hast das schöne Beispiel von dem Ruderverein mir vorhin erzählt. Vielleicht können wir da mal kurz einhaken.
Na gut, das war das Beispiel. Früher gab es ja immer da in Städten, wo Wasser drauf war, da gab es oder gibt es bis heute Rudervereine. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber es gab früher dann auch immer von den Gymnasien oder Schulen eine Schulrudergruppe, die auch eigenständig waren in ihrem Auftreten, aber eben dann einem Club angeschlossen. Und da weiß ich eben nicht, es gibt ja so eine Schulinitiative.
Ja, Abschlagschule nennt sich das. Ich weiß auch nicht, wie das gemessen wird.
Da weiß ich aber, tut mir leid, Frank,
ja.
Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ja. Da habe ich mich nicht eingelesen.
Ja, also ich verstehe es so, dass ich dann eine Schule bewerben kann und dann kann man sich vom Verband irgendwie Material ausleihen und so weiter. Also auf jeden Fall ist es schon mal ein guter Ansatz, finde ich. Nicht? dass die jungen Leute zum Spiel zu bringen. Denn nicht, okay, was wir brauchen.
Was dann aber dazugehört in der heutigen Zeit, ist natürlich ganz klar Umweltschutz.
Genau.
Das heißt, der Club muss bestimmte Werte auch leben, die dem Umweltschutz entsprechen. Also wie viel Gift wird da noch versprüht oder wie viel Wasser vergeudet. Und dann sitzen wir in der Klemme, mein Lieber.
Ja.
Das teuerste Gut der Erde, was wir da auf unsere Grüns abends drauf donnern.
Ja.
Hoffentlich kommt es aus eigenen Bohrungen.
Ja, die Nachhaltigkeit ist sehr wichtig.
Die Nachhaltigkeit ist wichtig, sonst kannst du die jungen Leuten nicht mehr vermitteln.
Ja, ich kenne das aus Jordanien, wo wir den ersten grünen Golfplatz gebaut haben, aber ich war da im Verband dabei. Und da ging es ja auch gerade in 300 Tage, wo es 30, 40 Grad ist, um das Bewässern. Und das ist einer der nachhaltigsten Plätze, einer der grünsten Plätze der Welt geworden. Jetzt Greg Norman war der Architekt, wo wir also da, oder wohnen nicht wir, wo da eine Entsalzungsanlage gebaut wurde, wo also dann Wasser aus dem Roten Meer gepumpt wurde und entsalzt wurde und damit wurde der Golfplatz bewässert.
Das ist ja in Dubai auch so.
Genau. Solche Sachen. Aber genau nicht diese Sache in den Schulen finde ich ja auch unheimlich wichtig, dass sie
das hat was, einfach weil man, wenn einem das gelingen würde, Leute hinzuführen, das darf aber nun wirklich nicht viel kosten.
Ja,
und das muss ein Investment des DGVs sein, das heißt, es wäre ein gutes Marketing-Investment, da rein zu investieren, nämlich in die weiterführende Unterstützung, dass meinetwegen Schüler bis zum Lebensjahr sowieso eben nicht belastet werden, sondern der DGV eben zur Verfügung stellt.
Ja. Ja, und ich also die Jugend muss ja dann auch gefördert werden und wir haben ja auch dann Nationalmannschaft und so weiter, aber Sport und Schule funktioniert in Deutschland ja nicht so gut, nicht? Denn und schuld daran ist vielleicht der Deutsche Sportverein mit 16 Sparten, 18 Sparten, wo die Jugendlichen dann Sport machen, aber in den USA oder in England, dann spielt dann eine Schule gegen die andere im Fußball, im Basketball, im Eishockey, im Golf, im was immer, genauso bei den Colleges oder Universities, nicht? Das ist ganz ganz großer Spiel Sport. Oder
weiter.
Ja, und die guten, ich meine, die guten jugendlichen Golfer in Deutschland, die wissen ganz genau, ohne auf eine amerikanische Uni zu gehen und da Golf zu spielen, haben die keine Chance. Nicht? Die flüchten.
Also ich will jetzt nicht alten Scheiß aufarbeiten, aber zu so einer Arbeit gehört eigentlich ganz wichtig dazu, dass man den jungen Golfern und Golferinnen dann auch sagt, Schule zuerst, Golf folgt. Ich erinnere mich an ein ganz blödes Beispiel. Es gab ein Riesentalent, Maximiliane Haut, die kurz vor ihrem Abi war, mit 18 und in eine deutsche Nationalmannschaft sollte. Und der ist damals, das weiß ich definitiv, ob offiziell vom DGV oder von den Trainern, ich weiß es nicht, empfohlen worden, Schule sein zu lassen. Sie würde sowieso im Golf mehr Geld verlegen. Das hat sie natürlich nicht gemacht. Aber ich fand es, das ist 20 Jahre her, fast exakt 20 Jahre.
Ja.
Da habe ich damals gesagt, das kann nicht wahr sein, dass ein Verband einem jungen Mädel, weil sie alle Qualifikationen, das Potenzial hat, in der Nationalmannschaft groß zu werden, wirklich empfiehlt, die Schule abzubrechen.
Ja. Das kann ich
nicht. Das darf natürlich überhaupt nicht passieren.
Nein, im Gegenteil. Aber das
ist verantwortungslos.
Ja, das ist auf jeden Fall verantwortungslos. Gott sei Dank hat sie die richtige Entscheidung getroffen. Ja. Denn so wichtig ist Golf auch nicht. Ich arbeite mit einigen Spielern auf der mentalen Seite zusammen und die auch nicht mit dem Golf spielen, ihr Geld verdienen und die haben in einem Turnier noch nie einen Schlag, auf einer Skala von 0 bis 10, noch nie einen Schlag gehabt, der wichtiger im Leben ist als eine 6 zum Beispiel. Es ist also doch noch viel wichtigere Sachen als Golf. Wie bist du eigentlich zum Marketing gekommen? Ich meine, wir haben uns da schon in einem anderen Gespräch von ein paar Monaten mal drüber unterhalten. Denn du bist ja eine Motorsportlegende. Fährst du noch? Was fährst du eigentlich für ein Auto? Darfst du das sagen?
Sicher. Oh, klar, ich fahre ein Alfa Romeo Stelvio.
Oh, hallo. Okay. Wann bist du letzte Mal um den Nürburgring gekurft?
Ja, das ist etwas länger her, aber ich war noch im Herbst auf dem Bilsterberg.
Ah, okay.
Das ist hier in Bad Triburg, diese wunderschöne kleine Rennstrecke, was heißt klein, 4,2 Kilometer.
Ja, mit Helm?
Ja, sicher.
Sicher. Darf ich da mal mitfahren?
Aber gerne.
Ehrlich? Ja. Also mit dir würde ich das machen. Dir würde ich mein Leben so in die Hand geben.
Jawohl. Nein, das können wir gerne machen. Ich kann die gerne mitnehmen, wird ein Erlebnis. Vor allen Dingen mit dem SUV schon noch was anderes, aber ich habe das Glück, von den Owner des Bilsterbergs eine Einladung zu kriegen an den sogenannten Owners Days. Da fahren die mit LMP-Autos, also Le Mans-Autos, genauso wie mit dem Carbon-Lambo, Aventador, wie Andreas Reibchen oder Franz Konrad, ehemaliger Le Mans-Gewinner und so.
Ja.
Und im Herbst war es so, dass ich hielt den Rekord für SUVs mit meinem Auto um Bilsterberg. Und dann kam Daniel Abt, bekannt aus der Formel E,
ja,
mit einem Abt SQ8 mit 740 PS.
Oh und Gott.
Semi-Slicks, der hat mir dann leider meinen Rekord abgenommen. Mal gucken.
Aber
meinem Alter lässt man sich das nicht so gerne nehmen. Ich bin damals mit Winterreifen gefahren. Ich müsste mal mit richtigen Reifen fahren.
Nein, aber du hast gerade die Geschichte erzählt, oder nicht gerade die Geschichte, diese Story von diesem jungen Mädchen, das kurz vor Abitur war und dann praktisch vor die Entscheidung gestellt worden ist, Sport oder Schule. Aber du, da bist du ja vielleicht selber ein gutes Beispiel denn du hast ja auch, du wurdest als Motorsport-Talent auch sehr früh entdeckt, ja, hast aber gleichzeitig irgendwie den Weg gefunden, nachdem deine Karriere zu Ende ging, als Profi ins Marketing einzusteigen.
Nicht? Ja, ich habe eine Ausbildung, wir haben einen Werbefilm gemacht und bin anschließend in ein amerikanisches Unternehmen gegangen, die 3M Company. Und die haben damals schon etwas angeboten, was heute unter dualem Studium bekannt ist. Das gab es damals noch nicht. Und ich habe damals 2 Jahre eine Ausbildung weitergemacht, dann bei der 3M Company mit einem Marketingstudium. Und der Professor, der das begleitete, und von dem das kam, ist kein geringerer als Peter F. Drucker, der Management-Fürst der Amerikaner eigentlich.
Ja.
Ich hatte allerdings im Vertrag stehen keine gefährlichen Sportarten, deswegen bin ich damals im Motorsport unter Pseudonym gefahren. Das Pseudonym hieß Candy. Candy deswegen, weil ich hatte damals in meiner ersten Wohnung einen Aufkleber auf dem Spiegel, da stand drauf, The Red Baron Smokes Candy Bananas. Dann habe ich das Pseudonym The Red Baron beantragt. Es gab aber schon einen Spanier, der fuhr unter dem Pseudonym Red Baron Ben.
Okay.
Und dann habe ich nochmal drauf geguckt, naja, Candy Banana wirst du dich nicht nennen. Und bin dann 2 Jahre definitiv unter dem Pseudonym Candy gefahren. Und ich habe dann neben dem, also im Motorsport ja immer noch als Semi-Profi damals betrieben und habe dann auch eine Pause gemacht, als ich sehr jung Vater wurde und habe dann gesagt, das kannst du nicht machen, Familie geht vor.
Ja.
Und nach 3 Jahren hat mich dann jemand überredet, mal wieder zu fahren. Und naja, dann habe ich gleich wieder. Der hatte einen schönen Porsche und haben ein paar Gesamtsiege gefahren. Und dann rief Volkswagen an, die mich, der damalige Motorsportchef kannte mich noch aus meiner Opel-Zeit. Und hat dann sofort gesagt, Nolli, wenn du wieder fährst, kriegst du sofort einen Vertrag. Und so bin ich dann zurückgekommen, in die Werkstätten. Das so nebenbei. Ja. Aber ich habe immer da schon, ich hatte bis dahin neben dem Marketing, dann bin ich in den Vertrieb gewechselt, habe 30 Außendienstler geführt. Und das war für mein Leben eben prägend, weil ich eben nicht nur Reklame kann, sondern Markenmanagement und das hat mir halt sehr geholfen.
Ja, ich denke, dass das Wichtige ist ja nicht, und ich hatte das Gespräch als in einer von diesen Folgen mit David Ogren, ein amerikanischer ehemaliger Golfprofi, und da ging es ums mentale Spiel, und ich habe ihn gefragt, ob ein Sportpsychologe oder ein Golfpsychologe ein guter Golfer sein muss. Und seine Antwort war nein, er muss ein guter Psychologe sein.
Das ist richtig.
Und ich denke, wenn du vom Marketing redest, ob das jetzt Markenmanagement oder City Marketing oder was weiß ich, Marketing ist, es gibt ja gar keine Golf-Experten, also immer Golf-Marketing-Experten. Anscheinend gibt es so ein paar, was weiß ich, 12-Jährige, die eine Facebook-Seite haben und sich als Marketing-Gurus verkaufen, die keine Ahnung haben. Aber ich denke, dass das Wichtige ist, dass die Golfclubs sich Profis ins Boot holen, um das zu machen. Nicht? Es gibt ja, auch viele machen das dann auch ehrenamtlich, nicht? Vereinsmitglieder, die vielleicht ein bisschen da was zu tun haben, nicht? Aber vielleicht kommen wir da wieder zum Anfang zurück, diese Offenheit im Verein auch, ja? Ich bin hier im Sportverein auch im Vorstand, und wir haben auch, was weiß ich, 1500 Mitglieder. Und wir suchen auch, wir wissen gar nicht, was für verschiedene Talente die ganzen Mitglieder haben. Nicht? Es kann ja sein, dass ein Marketing-Experte bei dem Golfclub ABC Mitglied ist. Keiner weiß es. Ja? Der dann das vielleicht nicht umsonst macht, aber dann doch schon zu Konditionen, die es dem Golfkurs attraktiv machen. Nicht? Diese Offenheit.
Na gut, aber erstmal muss der Vorstand das wollen.
Ja, das stimmt, nicht? Aber dann, und vielleicht sollte der Vorstand auch mal seinen eigenen Parkplatz direkt vor der Hütte aufgeben. Das hilft auch nicht. sieht man ja auch.
Es kann doch nur einen reservierten Parkplatz geben.
Ja, für den letzten.
Für den Wirt, der da die Golfclub-Restauration betreibt.
Ja.
Damit er wenigstens auch für seine Lieferanten einen Parkplatz hat.
Ja, aber das ist auch wieder...
Und für einen Rettungswagen.
Und für den letzten der Clubmeisterschaften. Dem würde ich auch einen Parkplatz geben. Damit das, aber darum geht nicht zum Beispiel, genau, du hast gerade von der Bewirtung gesprochen, nicht? Denn im Golf gibt es ja so viele... verschiedene Schienen, auf denen man fahren kann, und im Golf dabei zu sein. Was ja so toll ist am Golf, was mir im Moment tierisch stinkt persönlich, ist diese Argumentation, dass Golf gesund ist. Big fucking whoop. Ist Golf gesund? Ja, jeder Sport ist gesund. Nicht? Jeder Sport ist gesund.
Damit zu werben ist Unfug, weil Sport ist grundsätzlich gesund.
Genau.
Das differenziert dich nicht. Das ist mit der Grundvoraussetzung des Sports. Der Sport ist immer gesund, wenn ich ihn richtig betreibe. Ja. Also auch adäquat dessen, was mein Körper zulässt. Und mit solchen Grundsätzlichkeiten zu werben, kommst du nicht weiter. Du musst differenzierend sein. Differenzierend ist Gesundheit nicht.
Ja, genau. Denn es ist ja so viel mehr. Es ist so viel mehr. Die Spielarten löcher mit einem, und du weißt, was das für ein Typ ist. Das Nicht, dass das stimmt schon. Und nicht mit einer Schachtel Marlboro und einem Sixpack Bier da in einem Kart rumzufahren und alle 5 Minuten mal mit dem Stock gegen Stein zu kloppen, ist nicht unbedingt super gesund, sag ich mal. Aber und es geht ja dann auch, für mich ist das alles irgendwie connected auch dann, ja, wir laufen ja, nicht, wir laufen 18 Löcher, das sind, was weiß ich, 10.000 Schritte und so weiter, spazieren gehen, was ja auch wieder eigentlich...
Da kommt auch ein Platz an, ne?
Ja, es kommt auf den Platz an, auf jeden Fall nicht. Und dann, aber okay, dann geht man halt spazieren, nicht?
Also am Dümmer See läufst, gehst du spazieren. Aber zum Beispiel, sobald du ein bisschen Videokind mit Höhen und Tiefen drin hast, also richtig, dann ziehst du schon mal, gehst du auf den Berg hoch. Oh, da musst du schon mal ein bisschen reintreten.
Also ich muss es sagen, und das ist mir jetzt egal, ob du sagst, dass ich das sagen darf oder nicht. In unseren Vorbereitungen und dieser Podcast heißt ja die Golfschau mit Frank Förster. Und alles, was du mir geschickt hast, hat die Überschrift die Golfsau vom Dümmersee. Meine Damen und Herren, mit solch einem Talent sprechen wir heute hier. Das ist ja fast, wenn es jetzt die Golfsau vom See Dümmer wäre, dann würden die Silben auch noch passen zu die Golfschau mit Frank Förster. Aber als ich das gesehen habe, ist mir der Kaffee in die Nase gekommen. solche Sachen geht's. Knolli, das Thema ist endlos. Ja? Ich möchte mich bedanken und ich möchte auch gleich mit der Frage kommen, dass wir uns diesem Thema weiterhin widmen und jetzt nicht nochmal das Gleiche besprechen, sondern dass wir tiefer gehen, ja, und vielleicht auch den einen oder anderen Marketingmenschen aus einem Golfclub. Ich kenne den hier aus Vechter, der im Marketing dabei ist, ein ganz, ganz netter Typ, der auch kein Marketingprofi ist, ist ein Arzt, aber der auch dann irgendwie Hilfestellung gebrauchen kann. Und ich glaube, dieser Ansatz, die Mitglieder zu Marketingbotschafter, zu Markenbotschafter zu machen, ist brillant. Nicht? Es ist brillant.
Und vor allem relativ einfach.
Relativ einfach. Es ist nicht so kompliziert. Und haben wir nicht mehr dieses Image, dass es elitär ist und arrogant und so weiter, sondern dass Leute mit Leidenschaft dabei sind.
Ja.
Und ich wünsche mir, dass du nochmal dabei bist und ich fahre auch mal mit dir mit, wenn ich
ja.
wenn ich mich anschnallen darf mit allem.
Musst du,
ja,
du
bist ja, aber nicht nur hier, sondern
irgendwie alles. Nein, da ist schon richtig Vorschrift mit Helm, mit allem.
Ja, aber ich hoffe, dass du nochmal dabei bist und ich möchte gerne, dass du uns mit deinem Fazit, ja, was du mir geschrieben hast, nicht diese ganzen Beispiele, Greenfield, also was alles wichtig ist, aber das Fazit, wie du es formuliert hast, fast in den Worten von John F. Kennedy, darf's ich für dich sagen oder möchtest du es sagen?
Ich sage das gerne.
Bitte.
Wir müssen dahin kommen, dass die Mitglieder eines Golfclubs sagen, was kannst du für deinen Golfclub tun? Und nicht immer, was kann der Golfclub für dich tun?
Das ist doch mal ein Wort.
Dann wären wir schon ein Stück weiter.
Das ist ein Wort. Mein lieber Knolli, ich wünsche dir was. Ich bedanke mich für die Zeit. Ich weiß, du machst du das alles sehr, selbst diese kleinen Projekte sehr, sehr akribisch und ich hoffe, dass wir heute, ich bin sicher, dass wir heute einen guten Ansatz gemacht haben und dass wir da drauf aufbauen können, vielleicht in den nächsten Monaten nochmal. Aber jetzt bist du im Club der Golfschau-Gäste, da kommt noch was auf dich zu, das kann ich dir versprechen. Und vielleicht sehen wir uns ja hier früher, als du denkst. Denn da kommt was ganz Besonderes am 6. April, wo wir eine Show machen, wo wir alle ehemaligen Gäste dazu einladen und uns über das Masters-Turnier unterhalten. Mein lieber Knolli, ich wünsche dir was. Bleib gesund. Grüß mir deine Lieben. Hallo nach Gütersloh. Und lass dich nicht ärgern.
Das Gleiche zurück an Dümmer, mein lieber Frank.
Das mache ich. Lass dich nicht ärgern. Wir sprechen uns bald, ja?
Jawohl, machen wir.
Danke dir. Mach's gut.
Dankeschön auch. Ciao.
Ciao, Knolli. Ja, meine Damen und Herren, was für eine Legende. Also der Satz, ich habe in meinem Leben mehr vergessen, als andere je erlebt haben, trifft auf Joachim Karl Knollmann zu. Ein Profi. Ein Profi, ein netter, lieber Mann, der weiß, von was er redet. Ich möchte noch kurz hier die Kiste zumachen. WGC Matchplay Austin, mein Lieblingsformat in einer meiner Lieblingsstädte in Texas, wenn ich so vielleicht sogar auch in den USA. Dann sind ja die High Seats wieder ganz schnell aufgeräumt. Ich habe von den 16 Gruppen 5 richtig getippt, also ganz miserabel. Ich möchte kurz Programmhinweis machen. Nächste Woche kommt der Martin Stecher zu uns, der deutsche Fitting-Guru. Da freue ich mich drauf. Vielleicht, ganz, ganz vielleicht mit einem Special Guest aus den USA, von dem, der dann alleine kommt, noch hinterher. Das ist noch nicht sicher. Und dann am 6. April unser Golfschau Masters Extravaganza, wo das wird ein Gaudi. Da müsst ihr unbedingt reinhören. Okay, ich hoffe, wir haben erstmal ein paar Türen aufgemacht und ein bisschen angestoßen. Wir sind auf Facebook, guckt mal vorbei. Wir sind jetzt auch auf Instagram. Wir haben einen Follower und wir followen gar keinen. Ich denke, das ist auch ein Rekord. Aber guckt vorbei, wir machen das alles langsam und mit der Ruhe. Aber wir versuchen es richtig zu machen und wir versuchen euch ein paar bedeutungsvolle Sachen zu erzählen, denn wir lieben den Golfsport. Manchmal wird er ein bisschen zu billig verkauft, was mir natürlich stinkt. Nicht, weil es halt so viel mehr ist als nur gesund oder nur das. Nicht beim Golf geht es nicht um Ryder Cups oder Rolex-Turniere. Nicht? Und deshalb müssen wir, ja, als die ehrenwerteste aller Sportarten vorsichtig sein, jetzt auch gerade mit Corona und mit den Lockdowns, ja, wenn wir das Spiel überstürzt wieder aufnehmen wollen, Demut, nicht Hochmut, ja, aber jetzt, wir können das Spiel nicht überstürzt aufnehmen, als hätte es den Coronavirus nie gegeben, ja, und das ist ein Grund, warum wir als Clubgolfer, ja, oder als Golfer vorsichtig sein müssen, wenn wir so schnell wie möglich wieder auf unsere Fairways zurückkehren wollen. Ich wünsche euch was, einen schönen Samstagabend, schönes Wochenende, Sommerzeit morgen, hoffentlich wird es bald wärmer. Mal gucken, ob wir hier noch ein Tune haben für euch zum Abschied. Wir haben ja angefangen mit ein bisschen Warren Zevon und ich denke, da wird es schwierig, irgendwas dagegen zu halten. Aber wenn etwas dagegen hält, wenn es jemand ist, dann ist es Steve Winwood. Liebe Freunde, ich wünsche euch was. Danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr mit mir aushält. Ciao. Adios.